Kulinarisch, der Gustelier-Podcast für Küche, Gastronomie und alle, die Essen und Trinken lieben. Lieber Anton, im Gustelier bist du öfters als Leiter von einem Kurs für ein Catering. Heute haben wir dich aber in den Podcastraum entführt und möchten ein bisschen mehr von dir wissen. Schön, dass du heute Zeit hast für uns.
Ja, danke, dass ich kommen durfte. Freut mich voll, einmal mit dabei zu sein, weil ich schon auch fast ein bisschen Fan bin von den Podcasts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute zu Gast Anton Dalwey vom Berggasthaus Dorfner in Gschnoon, einer wirklich kleinen Ortschaft oberhalb von Montan in Südtirols Süden. Für Anton war schon als Kind klar, er will Koch werden. Und genauso klar war für ihn immer, dass es gemeinsam besser geht als alleine. Schon in der Hotel- und Gastwirtejugend war er aktiv, sogar als Obmann. Heute engagiert er sich im Tourismusverein. Worauf es an einem etwas entlegenen Ort Südtirols ankommt, einen Betrieb zu führen und was es mit dem gesurten und geräucherten Schweinekopf auf sich hat, das erzählt er uns jetzt. Anton, der Tourismus in Südtirol knackt jährlich eigentlich Rekorde, aber das ist nicht in allen Regionen Südtirols gleich. Deswegen beginne ich mit der Frage an dich als Präsident des Tourismusvereins Südtirols Süden. Wie ist denn das bei euch im Süden so?
Ja, wahrlich hören wir allem wieder von den Rekorden in Südtirol und wir sagen, bei uns unten stagniert es ein bisschen in Südtirols Süden. Und weil ich meinen Auftrag als HGJ-Obmann da in Hagehaus gelassen habe, hat mich der Manfred Pinsker gefragt, Mai, jetzt wärst du wohl in HGV einsteigen. Ich sage, nein, wir haben daheim aus, Hausaufgaben zu machen. Jetzt müssen wir in unserem kleinen Gebiet in Unterland schauen, dass wir Tourismus auf Vordermann bringen, miteinander mit schon einigen Mitstreitern. Aber wir sehen, wir müssen hart hier. Wir merken, dass wir nicht so touristisch aufgebaut sind, sowohl in unseren Strukturen, haben wir es mir auch zugegeben, aber auch in die Strukturen, die in die Gäste zur Verfügung stehen. Wir haben natürlich Top-Kellereien, die uns vormachen, wie gut man sein kann und muss und das viel geht. Und wir müssen da noch viel arbeiten, damit wir da gleich gut werden. Und ich rede von einem kleinen Tal von Unterland. Wir haben natürlich Kaltrepentramin, was wirklich top arbeitet. Aber auf unserer Seite, Herrenten auf der anderen Seite, zu Auer, Montan, Neimarkt bis Kurtatsch, Kurtinig, haben wir Gemeinden, die guten touristisch unterwegs sind und andere eher weniger gut. Also um in Zollen zu reden, 110 Vollbelegungstage 2025. Und jeder Touristiker weiß, was er heißt.
Mhm. Du hast ja schon gesagt, du warst auch in der HGJ, im HGV, sehr aktiv. Das heißt, kaum war das um, war es für dich klar, auch wieder eine wichtige Rolle außerhalb deines Betriebes, auf den kann man ja noch einzunehmen und da im Tourismusverein weiter tätig zu sein.
Ja, für mich ist schon klar, dass Tourismus kein Einzelwettbewerb ist, sondern ein Teamsport ist. Und genauso sehe ich es auch. Und ich sehe, dass ganz, ganz viele Einzelnen ganz hart kämpfen und oft nicht verstehen, dass wenn wir in der Gruppe das machen, es besser geht. Deswegen haben wir auch zum Beispiel gerade beim Tourismusverein erst letztes Jahr 4 Tourismusvereine und 10 Gemeinden fusioniert. Und so haben wir es zusammengebracht. Und jetzt sieht man schon die ersten Ergebnisse. Wir haben andere Marketingbudgets, wir haben einen Direktor, der das gut macht, der ein tolles Team hat. Und dann professionalisieren wir uns. Und da sehen wir, dass viele Kleine auch professionell nachher unterstützt werden können.
Also du setzt dich für die Teammannschaft ein, ja. Hast selber einen Betrieb eben in Südtirol Süden und wenn ich richtig verstanden habe, auf der Seite, wo noch Luft nach oben ist. Ja. Ich war ja bei dir, also man fährt bis Neumarkt, dann kommt man mal Montan und dann gibt's noch viele Kurven und viel Wald, bis man in Gschnoon ankommt, so schön es oben ist. Aber wie geht's euch mit dem Betrieb? So weit weg, wenn ich sagen darf, vom Schuss. Vorteil, Nachteil?
Ich sehe es unterschiedlich. Es ist auf der einen Seite ein paar Tage in der Woche vom Nachteil und ein paar Tage in der Woche vom Vorteil. Wenn ich jetzt auf einen typischen Einheimischen, den wir ganz, ganz viel haben, und da hilft uns auch fest das Südtiroler Gasthaus als Label und als Marke, mit der wir dürfen mitarbeiten, dann ist das Wochenende perfekt, weil wir ein Ausflugsziel sein, weil wir ein Ruhepol sein, den man sucht. Natürlich unter der Woche ein Geschäftssaison und so, dann sind wir im Moment so weiter weg. Ein Geburtstag vielleicht wieder nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist in ganz Südtirol so, also wenn ich in der Stadt bin, dann habe ich halt das Wochenende nicht viel. Es ist, glaube ich, das muss man nehmen, wie es ist und auch ein bisschen seine Struktur darauf ausrichten. Ich habe gemerkt, mein Umbau hinter uns und nachher habe ich mir gedacht, jetzt haben wir so viele Sitzplätze, ich brauche den und den Mitarbeiter, das muss ich mir jetzt suchen und dann gemerkt, vielleicht geht ein, zwei weniger an, weil man dachte, das ist unter der Woche Zeit, um vorzubereiten, um das Wochenende top zu stehen. In ein paar anderen ist es vielleicht nicht so, weil sie allem eine gleiche Frequenz haben. Somit muss man sich im Betrieb auch gut einteilen.
Ja, praktisch die Anpassung ist das, was es dann erfolgreich macht. Du hast dich ja schon bald entschlossen, auch den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Wie entsteht überhaupt da in der Lage ein Betrieb, der ja Landwirtschaft, Restaurant, Übernachtung und jetzt auch Catering hat?
Genau. Dass er vier Segmente hat, ist vielleicht auch ein bisschen die Notwendigkeit. Sagen wir so, dadurch, dass wir exponiert draußen sein, brauche ich im Winter etwas zu tun, brauche ich ein bisschen eine Abwechslung, deshalb Catering. Das, was wir praktisch ja sporadisch tun, allem wenn es im ganzen Konzept von den anderen drei Geschichten reinpasst. Die Gastronomie gibt es eigentlich schon ganz lange. Meine Oma hat vor in die 50er Jahre, also die Gemeinde Montan hat in Insel gegen sehr viel Wald. Und für die Gemeinde Montan sind allem Saarner Waldmänner gekommen, die zum Kackt haben, sozusagen. Und die haben eine Notwendigkeit gehabt zu schlafen. Und da haben allem bei Insel geschlafen, weil mein Opa auch in der Waldwirtschaft tätig gewesen ist. Irgendwann hat die Gemeinde gesagt, dafür braucht es eine Lizenz. Das geht jetzt nicht gleich mal so, sondern du musst eine Lizenz suchen. Und somit hat meine Oma ist das Gasthaus mit Zimmer sozusagen geboren, lizenztechnisch. Für die Saarner Holzarbeiter. Wir haben noch keine Straße gehabt. Also, die sind noch zu Fuß die Montags aufgegangen und haben dann eingecheckt sozusagen und sind dann am Samstag wieder heimgegangen. Natürlich mit ganz vielen Geschichten inzwischen drinnen, schlafen auf dem Heistodel, weil sie zu voll für ein Zimmer gewesen sind und. Also, oder nicht mehr rum gewesen in der Früh oder auch die Dirnen auf einmal im Haus gewesen sind. Also da gibt es natürlich ganz, ganz viel
drumherum. Also schon leider kann man ein Buch drüber schreiben.
Ja, da gibt es viel drumherum, ja.
Und du hast dann entschieden, den Betrieb auch weiterzuführen, dort wo er ist und weiter auszubauen.
Mhm. Ja, ich habe eine große Unterstützung von meinen Eltern gehabt, die haben gesagt, wenn ich es übernehme, oder mit der Einsteigung umfangen, also es ist ja ums Einsteigen gegangen und nicht ums Übernehmen. Nachher taten sie im Betrieb noch ein bisschen restaurieren. Wir haben 1999 eine erste große Umbauphase gehabt, wo wir im Betrieb praktisch, sagen wir mal, wie darf man sagen, modern gemacht haben. Wir haben schon keine Heizung gehabt. Wir haben in Haus ein Boot gehabt, wo man geschirrt hat, um das Warmwasser gewesen ist. Also ganz, ganz urig. Und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen, dass wir in einem Jahr das ganze Haus umgekrempelt haben, gebaut haben, die übrige Kubatur als Zimmer praktisch wieder gebaut haben. Bis dato hat es einmal 20 Jahre keine Zimmervermietung gegeben. Inzwischen drin Leihrestaurantbetrieb, was meine Mama und meine Oma geführt haben. Und dann bin ich mit 17 praktisch von meiner Lehre direkt heim, weil die Entscheidung gewesen ist, einen Koch umzustellen, zu wenig, die Mama als allein zu viel, wie tun wir da? Und dann habe ich gesagt, wenn es eigentlich gleich ist, ich darf schon frisch einsteigen.
Mhm. Das war ein klein nach der Kochlehre. Hast
bin ich daheim in ein Gasthaus eingestiegen. Haben wir schon relativ oft gedacht, das ist zu früh gewesen, in Umfang. Und haben aber nach im Winter allem wieder einmal eine Stage bei einem anderen Gasthaus gemacht. Bin ja, viel essen gegangen. Meine Mama hat gesagt, es ist Weiterbildung. Nachher habe ich gesagt, ja, ganz gut.
Das stimmt.
Dann gehen wir viel essen. aber haben probiert, auch ein bisschen in andere Küchendächterscheine zu schauen. Und ich glaube, den größten Schritt habe ich gemacht, bei einer entschieden, eine Meisterausbildung zu machen. Dann habe ich wirklich nochmal mit vielen Küchen zu tun gehabt, viele Leute kennengelernt. Und natürlich nicht zu vergessen, sei es wirtschaftlich vor allem auch, die HGJ. Die HGJ hat mich da fest geprägt, die Tourismuswelt Südtirol kennenzulernen und offen zu sein. Auch für die ganzen Geschichten.
Das heißt, für dich war auch gleich klar, dass du bei der Jugend im HGV dabei bist und bist auch bald einmal wieder einmal in die Organisationsstruktur ein und auch in die Führung eingetreten.
Ja, es hat mir schon, wie soll mich jemand reißt die mit? Und da hat es eben von Hotel Tenz in Peter gegeben, der mich mitgerissen hat. Der hat wahrscheinlich einen Ersatz für ihn gesucht in der HGJ, wie es halt meistens ist. Und, aber da habe ich mich wohlgefühlt. So, und weil ich mich wohlgefühlt habe, habe ich nachher gesagt, irgendwann übernehme ich da auch etwas.
Das heißt, wir dürfen uns das so vorstellen, dass euer Haus dann irgendwann auch die Straße gehabt hat, hinzukommen.
60er Jahre, ja.
60er Jahre, dass ihr das Haus modernisiert habt, dass ihr die Zimmer gehabt habt, aber ihr habt auch noch Landwirtschaft.
Genau, parallel hat es allem die Landwirtschaft gegeben. Und 2013 haben wir ihn im Betrieb übernommen und haben gleich als ersten Schritt die Landwirtschaft neu gemacht. In so Stall ist ein finsterer Gewölbestall gewesen, wie es oft so gewesen ist. Und wir haben in diesem Moment aber schon viel Marketing, seine auch schon bei den Südtiroler Gasthaus gewesen, haben wir viel über unseren eigenen Fleisch geredet und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir kennen doch nicht die Tiere. Natürlich geht es ihnen gut, was Betreuung anbelangt, aber in einem Stall, wo sie 8 Monate im Finstern sind, und mich hat allem beeindruckt, weil wir sie auf die Alm getun haben, weil mein Vater allem gesagt hat, pass auf, die sehen jetzt einmal nicht, wenn sie rauskommen in Licht, weil die sind 8 Monate oder 6 Monate in Finstern gewesen, in Leia Licht, ja, aber nie Tageslicht und nicht den ganzen Tag. Deswegen, die könnten ein bisschen nervös werden, weil sie fast alle aussehen. Ich dachte, das kann es echt nicht sein. Nicht? Dass jetzt, und dann haben wir miteinander entschieden, ich und mein Vater, bauen wir einen neuen Stall, mhm, und nicht, wir bauen ihn nicht um, um ein bisschen besser zu machen, sondern machen wir an, wie es heute üblich ist, mit viel Licht, mit viel Luft auch, weil das ist auch wichtig in der Landwirtschaft und mit allem dem, was es braucht, um das halbwegs gut zu machen. Gesetzlich hat es mir auch noch geholfen, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Stall für den Alten nicht mehr gut gegangen waren. Aber dann bin ich im Bauernbund bei einem Stallbauexperten geguckt. Aber gestern hat er gesagt, darfst du wohl rein nicht hier, nicht? Wenn du so Fall baust, einen Unfall gehst, dann gibt es so keine Richtlinie mehr.
Für also die Gäste dürfen noch bleiben, aber für die Kühe ist es nicht mehr gültig.
Ja. Ein bisschen schmunzeln. Ja.
Das heißt, du hast du dich auch als Landwirt weitergebildet? Oder?
Ich habe eine Junglandwirte-Ausbildung gemacht. Ich weiß, in der Landwirtschaft sieht man die Ausbildung nicht so gerne. Es ist ein Schnellsieder-Kurs für Landwirte. Aber zusammen habe ich viel mitgenommen, was Wissen an... und nicht Wissen, Landwirtschaft verstehen, sagen wir mal so. Heil habe ich gelernt, weil Wissen wäre ja viel gesagt, dass ich weiß, wie die Landwirtschaft funktioniert. Aber ich verstehe es, wenn es oft ums Spritzen geht oder wenn's oft, wenn man oft Tourismus und Landwirtschaft ein bisschen an Hickhack kommt, dann hucke ich halt mal wieder zwischendrin und kenne beide Standbeine. Und 2013 haben wir noch eben den neuen Stall verwirklicht und seitdem muss ich sagen, ich selber in der Landwirtschaft tätig, nicht so viel, weil ich es Glück habe, dass mein Vater das alles noch macht. Aha.
Und das heißt, ihr habt Rinder?
Wir haben Rinder, männliche Rinder, Ochsen, mhm, die wir züchten. Konstant 12 und 4 Jahre werden praktisch geschlachtet und für einen eigenen Betrieb hergenommen.
Und die sind in dem neuen, luftigeren Stall, genau, unter einem Jahr und können dann auf die Alm auf.
Kommen in April haben wir Weiderecht in Kastelfeder. Das ist ja unter uns auf 400 Höhenmeter und das ist toll, weil die Viecher noch schon ganz früh rauskommen. Mhm. Weil, wenn es gesetzlich möglich ist, weil es oft einmal ist ein Biotop, dann ist oft einmal ein paar Hürden und sind auch bis Ende September in der Luft und danach geht es wieder in den Stall rein mit Auslauf.
Mhm. Das heißt, Landwirtschaft und Gastronomie und Tourismus spielen da ja zusammen in deinem Betrieb. Mhm. Du hast schon das Südtiroler Gasthaus erwähnt. Was war für dich der Anlass, da auch beizutreten und wie spielt da die eigene Landwirtschaft, das eigene Produkt auf dem Teller mit, um für dich ein stimmiges Angebot zu machen?
Weil das Südtiroler Gasthaus angefangen hat, dann bin ich noch im Haus gewesen, noch im HGV, als HGO-Topmann tätig gewesen und dann das alles mitgekriegt, dass da sich etwas bewegt. Und da wissen wir ja alle, hat der Herbert Hintner eine große Idee gehabt und relativ bald hat zu mir gesagt, pass auf, da darfst du aber auch gut reinpassen. Schau mal, eine gewisse kritische Menge an Gasthäusern zusammenzubringen, die sich dann aber an dem verpflichten. Und da bin ich gleich Feuer und Flamme gewesen, mit dabei zu sein, muss aber auch sagen, dass ich ja auch nervös gewesen bin, weil allem, wo es Richtlinien gibt, dann muss man auf einmal sagen, ja, bin ich wohl, entspreche ich wohl, werde ich gemessen, also eher mit dem Messen nicht ein Problem, aber logischerweise, das sind jetzt nicht irgendeine, sondern deine eigenen Leute, das ist der Nachbar mit einem anderen Gasthaus, Bekannte, mit denen du dich auf einmal nicht misst, aber mit denen du gleich in gleichem Weg gehst, so. Und Sell, ja, ein bisschen Druck. Und der Sell hat aber gut getan. Mhm. Ich merke es allem wieder, dass wir uns ja, befleißen, dass wir ein bisschen mehr probieren, dass wir allem wieder Entscheidungen, was das Gasthaus auch verlangen zum Teil, aber wir ja uns selber als Regeln aufgeben, halt auch mitspielen in den Entscheidungen vom Betrieb.
Was ist schon das Wichtigste, was du dir aus der Entwicklung von den Südtiroler Gasthäusern jetzt für deine Karte und deine Philosophie mitnimmst?
Nicht zu lieben. Mhm. Nicht zu liegen, ist für mich das Wichtigste. Weil natürlicherweise, wir machen auch viele Veranstaltungen, was Hochzeiten und so weiter anbelangt. Und ich muss schon sagen, heim könnte ich nie, oft auch preislich, nicht mit eigenem einheimischen Fleisch oder so, etwas dienen. Aber was ich mir umgewöhnt habe, nicht zu liegen. Die Speisekarte liegt nicht, wenn bei mir Rind auf der Speisekarte steht, dann ist es ein Rindfleisch, was ich zugekauft habe, wo auch alles, meistens schon viel in Südtirol oder in Trentino ist für uns auch ein Gebiet, was natürlich relevant ist. Und wenn Ochs draufsteht, dann ist es Fans.
Hörst du da mehr Nachfrage vom Gast? Ist er da sensibler geworden?
Nein, ich glaube, der Gast ist nicht sensibler geworden. Der Gast, auf was er sensibel ist, ist, wenn er getratzt wird, wenn ihm etwas vorgelogen wird, selber muckern nicht. Ihm ist ganz gleich, wenn du ehrlich bist, weil er ich glaube, der Gast ist lange nicht so dumm, wie wir meinen. So. Und er versteht, dass es in ganz Südtirol alles, was wir essen, das ganze Jahr über nicht von da kommen kann. Dass die ganzen Karotten, was wir verbrauchen, auch nicht aus Südtirol kommen. Sie werden verstehen, sie werden wissen, sie werden nicht einmal alle aus Italien kommen. So. Aber er will nicht getratzt werden. Er will nicht, vor allem bis zum Schluss wahrscheinlich geht es dahin, er will nicht für etwas zahlen, was er nicht kriegt. Mhm, ja. Die Ehrlichkeit, glaube ich, ist da größer.
Ich glaube, das ist in allen Bereichen und beim Essen vielleicht noch ein bisschen mehr ist emotional aufgeladen. Ist genau. Immer eine schöne Situation, wenn man essen geht und wenn dann etwas nicht stimmt, ist man vielleicht noch sensibler. Also geht es einmal um die Rohstoffe, dass man so ehrlich ist. Was hat es mit den traditionellen Gerichten auf sich? Ist das ein Ziel dort oder interpretierst du sie ja neu? Bringst du sie ein bisschen... Die Küche, die einst den Sarner Waldmännern gewidmet war, war wahrscheinlich ein bisschen energiereicher, wenn sie etwas gekriegt haben. Wie ist das halt bei dir am Teller?
Bei mir am Teller ist es so, dass ich probiere, die Tradition schon ein bisschen aufrechtzuerhalten. Allerdings, ich ganz offen bin auch für Neues. Jetzt für den Gast selber auf der Speisekarte umgebautes, sagen wir mal so, dass man ein traditionelles Gericht vielleicht ein bisschen anders präsentiert, dass man probiert die Sachen oft mal ein bisschen leichter zu machen. Ich verwehre mich auch gar nicht den ganzen Geschichten vegetarisch oder vegan und so weiter, weil ich mir denke, dass das, wenn du ein Betriebswirtschafter bist und das nicht tust, dann ist es betriebsschädigend. Mhm. Wenn mich Kollegen fragen, wieso tust du das, wieso gibt es auf deiner Speisekarte 4 vegane Gerichte und meistens 10 vegetarische Gerichte, dann sage ich, ja, das ist wie wenn du nicht behindertengerecht bauen darfst. Mittlerweile ist es ja Gesetz. Aber Fakt ist, wenn ein Rollstuhl bei dir nicht reinkommt und in der Familie auch ein Rollstuhlfahrer sein muss, wenn es sein muss, dann werden die ganzen 20 Leute nicht kommen, wenn es eine Familienfeier gibt, wenn der Rollstuhl, sie werden nicht in daheim lassen. Und das Gleiche ist auch, wenn ein Veganer in der Familie ist, aus welcher Entscheidung auch immer, nie als Koch nicht so hinterfragen. Nachher wert, wenn es eine Familienfeier gibt, vielleicht die ganze Feier nicht zu mir kommen, sondern zu jemand anders, wenn es da nichts schon etwas gibt, wenn es Leute Beilagen gibt zum Beispiel, das muckern nicht. Das ist etwas, was ich ganz frisch gelernt habe. Wenn du zum Veganer sagst, die Beilagen seien aber in Olivenöl geschwenkt, das Gemüse, deswegen darfst du es essen, war ich wahrscheinlich, wenn ich Veganer war, selber auch ein bisschen allergisch drauf. Also
der Hausverstand und der Betriebswirt in dir sagt, es wäre auch geschäftsschädigend. Ja. Besondere Ernährungsbedürfnisse, welche sie halb sein, nicht zu berücksichtigen.
Welche sie halb sein. Auch laktoseintolerant, Gluten, gut, das sind Krankheiten. Nicht? Mhm. Aber das, die gewissen Sachen, glaube ich, ist mittlerweile unsere Aufgabe als Restaurant auch zu respektieren und zu umzusetzen.
Ich bin ja der Auffassung, dass nicht leider Veganer auch pflanzenbasiert sucht, sondern der eine oder andere das auch gern als Alternative probiert. Gibt es da ein Gericht, was sich herausgestellt hat, was auch so gut läuft, was du da entwickelt hast?
Ja, ich kann zwei, drei Gerichte. Ich mache zum Beispiel mal angefangen, einen Kohlrabi-Carpaccio zu machen. Und der wird, von dem ich den angeschaut habe, wird es nicht her, ist in Österreich gewesen. Aber dann habe ich damals Kohlrabi-Carpaccio mit Trüffel gehabt und ich mache jetzt auch einen Kohlrabi-Carpaccio mit Haldainer Pilze. Und er ist zum Beispiel ein Gericht, was ich ganz viel brauche. Das kann ich das ganze Jahr nicht mehr von der Karte ordnen. Natürlich, der Kohlrabi kommt wieder von irgendwo her, weil dann gibt es nicht das ganze Jahr in Südtirol. Das ist schon klar. Aber
Die Kirnigen
Pilze schon. Ja, danke Andi und Josef. Sel gibt's. Aber man merkt, je weniger man sagt, das ist ein besonderes Gericht für irgendeine Sparte, je mehr wird es für alle genutzt. Und was ich toll gefunden habe und vielleicht auch in Sinn einmal zu dienen, ist, eine Kollegin Kaltern, ein Gasthaus, hat gesagt, hat einmal einen Post gemacht, jetzt haben wir es einfach getan. Jetzt hat er eine Woche, meine ich, vegan oder vegetarisch gekocht und das hat niemand gesagt. Und dachte schon, haben sie gegessen, getrunken und alles ist gut gegangen. Eine tolle Aktion.
Ja. Auch bei unserer Veranstaltung Gustoso, du warst ja auch da, wenn Landwirtschaft und Tourismus sich treffen und da ganz viele Landwirte ausstellen, ihre Produkte, hat uns ein Gastwirt, ein junger Koch, erzählt, dass er eben das Gemüse in Meran nimmt und solange ein vegetarisches Hauptgericht hingeschrieben hat, die Gäste ein bisschen skeptisch waren und kaum hat er hingeschrieben, das ist aus dem Gemüsegarten von Daniele, war die Tomatenvariation auf einmal ein sehr gut gebuchtes Gericht. Also es ist manchmal wie ich es beschreibe und es zählt einfach mehr die Geschichte und die Story als der Inhalt. Und der Fleisch meidet, der kennt es eh als solches und nimmt es dann auch. Deswegen, es kommt bald mal auf die Geschichte drauf an und wie man es dann auch verkauft. Du hast ja auch sehr viel mit ganzheitlicher Tierverwertung auseinandergesetzt. Das ist, glaube ich, ein Muss, wenn man mit Heimischen arbeitet. Und was mir im Kopf geblieben ist, dass du beim letzten Kurs einen gesunden und geräucherten Sauschädel mit gehabt hast. Also wir haben für unsere Zuhörer einen ganzen Schweinekopf da gehabt, geräuchert, hat schön bräunlich geglänzt. Was war die Idee dahinter?
Ja, wir haben mit daheim Schweine auch und mit dem machen wir Speck. Und letztes Jahr 24 Schweine geschlagen und mit den Köpfen habe ich zwar die Wangen rausgeschnitten, aber da gibt's ja noch, ist ja noch viel Fleisch und Verwertbares mit dabei. Und letztes Jahr habe ich einfach gesagt, jetzt friere ich sie mal ein, weil ich weiß echt nicht, was die damit. Und sie leih wegschmeißen, geht logisch schnell, und danach siehst du sie nicht mehr, und nachher ist es vergessen. Heil hat mir der Grind nicht gelassen, so. Mhm. Und dann ist sie eingefroren, und, ja, wie es nachher ist, sind zwar vakuumiert gewesen und alles, aber, dann vergisst du es auch ein bisschen, und irgendwann beim...
Und andere haben, ich weiß nicht, für das im, Tiefkühler, bei dir sind wie viele Schweine?
Ja, bei mir sind auch 8 Schweinekopfhälften in der Kühltruhe gewesen. Energetisch darf man jetzt nicht drüber reden, was es jetzt ausmacht, eine ganze lange Zeit. Und nachher irgendwann im Sommer haben wir gedacht, jetzt ist aber nicht die Zeit. Aber ich muss mir überlegen, was ich tue, weil irgendwann sind ja wieder Schweine zu schlachten. Da habe ich 8 Köpfe und dann muss ich mit denen etwas tun. Und nachher habe ich mich ein bisschen eingelesen und so, was tun andere, was kann man tun. Und dann ist mir der Ding gekommen, ja, man kann sie suren eigentlich. Weil ich ja in Speck suche, dann gehe ich sie an. Und danach könnte sie warm räuchern. Mhm. Jetzt Warmrauchofen habe ich keinen, dann habe ich nicht gewusst, genau wie die. Dann ist mir eingefallen, dass ein Kollege einen großen Räuchergrill gebaut hat, selber. Dann habe ich gefragt, ob er mir leicht, und dann haben wir das probiert. Ja, ist mega, weil ich jetzt daheim, zwar nicht eine Menge an Produkten, aber ich habe etwas, wo ich wieder probiert habe, etwas Neues zu machen. Und das Nose to Tail, was ist mir da wichtig? Und das hat mich mit meinen Kindern ganz stark noch mehr angefangen, in mir zu wirken. Sie sagen, ja, wieso töten wir die Tiere? Fragen sie. Natürlich fragen sie es. Und dann sage ich, ja, hell ist der Lauf der Zeit und logisch, andere verzichten auf das M.A., hell werden wir nicht dienen. Was unsere Verpflichtung ist, aber danach ist, erstens zu schauen, dass sie gut leben, mhm. dass das Töten richtig vonstatten geht und dass danach alles aufgebracht wird. Mhm. Die dürfen nicht sterben, um dass wir es wegschmeißen. Weil das hell hat einfach keinen Sinn. Und dann schauen sie jetzt selber drauf. Also da habe ich jetzt schon einen Lehrmeister dahinter, der nachher da auch oft mal in der Metzgerei vorbeikommen und sagen, gell, ja, wir müssen alles aufbrauchen. Also das ist, und deswegen habe ich auch den Schweinsköpf gemacht und probiert.
Und wie sind die letztendlich am Teller gelandet?
Noch nicht. Aha. Die Wangen, mittlerweile ist alles, was Fleisch ist, vom Knochen geteilt, vom Kopf geteilt, vakuumiert und wird jetzt wahrscheinlich in Richtung, da geht es geschmacklich in Richtung Guanciale, aber ganz stark geräuchert, also wird es vielleicht in ein Knödelgericht oder so wieder auftauchen.
Mhm. Also an Ideen geht es das, glaube ich, sicher nicht aus. Du hast ja mir schon im Vorgespräch gehabt, dass du Koch wärst, war dir relativ schnell klar. Wir haben schon gehört, mit 17 hast du auch schon im Betrieb mitgeholfen und ihn dann übernommen. Da muss halt dann auch die Familie mitspielen. Wie funktioniert das für die? War das gleich klar, dass wenn du Familie gründest, heißt es, die Frau macht da mit und die Familie lebt mit dir im Betrieb?
Nein, dass es so ist, dass ich schnell mit dabei ist, hat's nicht per se geheißen. Ich habe halt das Glück gehabt, die Richtige zu finden. Oder ich habe lange genug gesucht, wie man es nehmen will. Allerdings, was ich glaube, in meiner Größe oder wahrscheinlich auch wie Pferde oder wie die Familie halt auch gestrickt ist, ist unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass wir das miteinander gut machen können, weil ins Vierkind, wenn wir miteinander im Betrieb sind, dann haben wir halt auch Zeit miteinander. Natürlich betriebe ich auch die Arbeit und hinein, aber wir wissen, das ist Zeit miteinander. Wenn wir getrennt arbeiten würden, würde es lange nicht so viel so gut funktionieren, familientechnisch. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht genau, wo ich das einmal gehört habe, aber das habe ich von mir selber kopiert, weil man denkt dann, das ist geschickt. Wenn wir als Elternteil im Gasthaus sein, wo die Kinder allem sein, ein Kind ist ein Opportunist. Und allem, wenn sie etwas braucht, nachher sucht sie. Wenn sie die nicht braucht, dann spielt sie, dann braucht sie das nicht. Das geht sie nicht suchen, leim zu sagen, wie schön der Tag ist, nicht? Leib, als etwas braucht. Mhm. Wenn wir in der Gastronomie arbeiten, also daheim arbeiten, und die Kinder zusammen sein, dann haben sie allem einen Zugang zu uns. Mhm. Sie finden uns, also wenn sie jetzt irgendwo sein, allem, sie finden uns allem. Wenn ich auswärts arbeiten tat, oder auch die Frau auswärts arbeiten tat, dann ist das halt nicht so. Mhm. Und so ist, glaube ich, für uns, schwieriger, die Verbindung zwischen Betrieb, Familie und Kindererziehung und, und. aber einfacher für ihn, weil sie die allen Zugang zu uns haben, Zugang zu einem Top haben und da ist es toll.
Und alle zusammen sein. Andererseits mit zwei unterschiedlichen Arbeiten waren wahrscheinlich die Arbeitszeiten auch so verschieden.
Ja, ich glaube, das hat sich sogar zu unterschiedlichen Lebensrhythmen entwickeln. Mhm. Und sein Hell wird wahrscheinlich noch eher schwieriger. Oder halt, ja, für andere vielleicht genau richtig, für andere halt nicht.
Und du sagst eben zugänglich, seid ihr, seid da verfügbar und wenn sie brauchen, ist ihr ein offenes Ohr. Was war denn so, wenn wir jetzt ein bisschen einen Ausblick machen mit deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt hast, mit deinen vielen Engagements in Vereinen, in der HGJ, aus deiner Sicht wichtig in die Jungen, die vielleicht auch überlegen, eine Gastronomie vom Eltern zu übernehmen oder eine neue aufzumachen. Was sind denn da für dich so ein paar Knackpunkte gewesen, was dir geholfen haben, dass das auch gut funktioniert?
Einer von den größten Knackpunkten, oder ich habe ihn nicht gespürt, weil es nicht gewesen ist, aber was ich oft mitkriege, ist, wenn an der übergebende Teil, bei mir die Eltern, vor allem die Mama, der Tata, der auswärts gearbeitet hat, die Tieren lässt. Natürlich hat es wahnsinnig viele Reibereien gegeben zwischen uns. Aber Fakt ist halt, ihnen gedarft bis zum Schluss Tieren, was es gebraucht hat für den Betrieb, um nicht zu sagen, was sie gewählt haben. Wenn ich sage, ich bräuchte diese Maschine, dann ist einmal hinterfragt worden, für was, aber nicht unmöglich, weil ich habe selber gewusst, ob es im Budget Platz hat. Ja. Und wenn es gegangen ist, habe ich es gekauft und gekauft gekannt. Somit, und Zell ist eines von den größten Geschichten gewesen, wieso es sich noch entwickelt hat. Meine Eltern sagen allem, weil ich oft gefragt, wieso ob sie es stehen gelassen? Also, wir haben es ja nicht gelernt. Wir sind alle davon ausgegangen, dadurch, dass du die Ausbildung gehabt hast, dass du es halt auch weißt, was es braucht und wir es nicht wissen, weil wir leiden sind, weil wir leider in gearbeitet haben und weil wir es halt nicht gelernt haben.
Aber die Basis ist ein großes Vertrauen.
Aber ein großes Vertrauen, die Basis ist, ja.
Ja. Das heißt, wenn man das Glück hat, dass die Eltern einen machen lassen, ist das ein großer Knackpunkt. Wir haben auch einen Daniel hinten und einen Herbert hinten beide im Podcast gehabt. Wir werden auch verlinken dazu noch einmal. Und haben auch von beide Seiten angeschaut, was es braucht. Und für den Herbert wissen wir ja, war es ganz wichtig, dass das gut weitergeht, auch wenn er Sternrestaurants hat. Aber irgendwann hat er auch gesagt, jetzt muss er raus aus der Küche. Und hat ja ein neues Gasthaus, was er selber führt, damit er den Sohn auch machen lassen kann. Und das war bei dir vielleicht ein bisschen leichter und ein bisschen...
Ja, ganz genau, das ist es ja nicht. Wenn du selber drin bist, dann tust du vielleicht härter. Was ich aber auch sagen will, eine Betriebsübernahme muss sich der Junge aber auch streiten. Weil eins ist ganz sicher, wenn deine Eltern dir einen Betrieb geben, die Eltern haben das Kind allem so gern, dass sie ihn allem beschützen werden. Aber der Betrieb ist auch immer ein Baby. Und wenn sie sagen, dass der Betrieb vielleicht nicht mehr gut weiterläuft, weil du eine Fähigkeit nicht hast, weil du etwas anders machen willst, dann muss man auch die übergebende Generation verstehen, wenn sie nicht so leicht loslässt. Und ich sage allem, ein Betrieb musst du auch erstreiten. Es wird nicht drum herum kommen, dass Reibereien sein, dass du einmal zusammenkrachst, dass du einmal 14 Tage mit jemandem nicht redest, weil es nicht geht. Mhm. Und das, glaube ich, ist nicht die Aussage, ich darf nicht. Und das gehört dazu. Mhm. Über den, wenn junge Unternehmer das lösen, müssen sie drüber stehen, das muss wachsen. Auch mit der, bald meine Frau mit Einstieg im Betrieb, neuer Gedankengut, vierte Person im Bunde, Mama, Tata, ich, und jetzt gibt es eine vierte Person, die mitentscheiden will, die vielleicht auch Entscheidungen übernehmen will. Das ist alles nicht allem einfach. Aber da müssen alle lernen, wie man mit denen umgeht. Und dann kann es funktionieren.
Das heißt, offen bleiben und jeden in seiner Situation verstehen und den Betrieb natürlich auch ein bisschen als Maßstab sehen, weil du betonst es schon wieder, es muss unternehmerisch und betriebswirtschaftlich funktionieren. Als letzte Frage, die als Koch, du bist ja ein leidenschaftlicher Koch, das merkt man allem wieder. Du hast ihn schon von deinen Kreationen, also vom Sauschädel haben wir gehört, wir haben vom vegetarischen Kohlrabi Carpaccio mit den Pilzen gehört. Was ist sonst noch dein Lieblingsgericht, so als Abschluss?
So richtig ein Lieblingsgericht, glaube ich, habe ich nicht. Was ich gerne habe, ist etwas mit Soßen, mit lang gekochten Soßen, Broten, Reis und Soße, ganz typisch wie für früher. Das ist für mich, wenn ich oft einmal einen Reis koche, dann finde ich mich nachmittag wieder mit einem Schüssel Reis und leer Soße um. Das ist etwas, was man schon ein paar Tage gut schmeckt. Ja.
Ich glaube, es wird Zeit, dass wir alle mal in Montan, besser gesagt in Gschnon, vorbeischauen, weil ich glaube, bei dir gibt es dann Reis mit Soße, genauso wie moderne vegetarische, vegane Gerichte. Anton, danke, dass du da warst und wir hoffen weiterhin viel miteinander zu tun haben.
Sehr gerne. Danke, Enk, für die Möglichkeit, dabei zu sein. Kulinarisch.
Mein Name ist Bettina Schmidt. Als Ernährungswissenschaftlerin und Verantwortliche für das Gustelier hole ich die vielen spannenden Menschen rund um die Gastronomie für euch vors Mikro. Freue mich auf eure Anregungen, Wünsche und den nächsten Podcast. Noch mehr aber, euch persönlich kennenzulernen. Vielleicht beim nächsten Event hier im Gustelier in Bozen, im Sitz des Hotelier- und Gastwirteverbandes Südtirols. Aktuelles findet ihr immer unter unseren Social-Media-Kanälen oder auf gustelier.it. Bis bald also. Ich freue mich.